attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist ein trauriger Montag bei Sportradar 360. Nicht nur hier, aber hier ganz besonders, weil vor ein paar Stunden habe ich die Nachricht bekommen, dass Günter Zapf gestorben ist. Das ist ein unfassbares Drama. Wir werden sicherlich in der Big Show ausführlich über Günther sprechen. Günther, ich wusste, dass er krank ist. Ich wusste nicht, dass es schon so weit ist mit seiner Krankheit. Und jetzt habe ich Montag in der Früh die Nachricht bekommen, dass er verstorben ist. Ein fucking Drama, muss man leider sagen, weil der Günther, einer, ja, abgesehen von seinen beruflichen Exploits, die die meisten draußen ja kennen, ja, was soll man sagen, der große Bruder, den ich nie gehabt habe und Mentor und überhaupt und ein unfassbar lieber Mensch in der Phase, wo ich ihn dann kennengelernt habe, das ist jetzt, was weiß ich, 15 Jahre her oder 10 Jahre, aber sehr, sehr traurig der heutige Tag. Gut, nicht gut. Wir wollen dennoch über Tennis sprechen und das tun wir wie eigentlich jeden Montag mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dürre. Servus, Andi.
Servus, lieber Freund. Ja, wenn so, also zunächst einmal Beileid, weil es ist ganz sonderbar, aber wenn es sowas wie Schicksal gibt, dann denke ich jetzt noch einmal nach, weil mich hat auch vor ein paar Stunden erreicht die Todesnachricht eines lieben Freundes, auch eines Mentors von mir, der Axel Mitterer, den man in der österreichischen Tennisszene gut kannte. Sowas wie ein Vorreiter der Mentalgeschichten, hat vielen Spielern auch geholfen, auch uneigennützig geholfen und war für mich ein Mentor in dem Stadium, als ich dann schon überlegt habe, den ORF ein bisschen kleiner weiter zu betreiben, beziehungsweise mich in Richtung Mentalcoaching zu entwickeln. Und das tut mir ganz, ganz leid. Also da geht es uns beiden ähnlich und irgendwie doch auch zum Nachdenken, ja, dass uns das beide herbeutelt am selben Tag mit einer ähnlichen Geschichte.
Ja, so, wir kommen jetzt zurück zum Tennis. Worüber wollen wir sprechen? Das Qualifying in Wimbledon, in Roehampton vielmehr hat begonnen, aber es hat in der vergangenen Woche zwei 500er Turniere gegeben, im Queen's Club und in Halle Westfalen. Jannik Sinner hat gewonnen, Tommy Paul hat in London gewonnen. Womit magst du anfangen?
Naja, vielleicht mit der Frau Putintseva, wie du ja, richtig
das
sagst.
Stark, das ist auch stark, ja.
Dass wir mal den Damen den Vortritt lassen, die sonst immer ein bisschen untergehen. Gegen Tomljanovic, also da lag ich zufällig richtig mit meiner Prognose. Vielleicht ist aber doch bedeutender das Turnier in Berlin, nehme ich einmal an. Ich glaube einmal, du wirst nicht in Halle und Berlin gewesen sein, zumindest deine Anreise jetzt zu dieser Sendung pünktlich, danke dafür, war ja beschwerlich aus der Steiermark.
Ja, ich war weder da noch dort, habe dafür jetzt eine Vollsperrung auf der Autobahn A94 noch mitgenommen, wo man dann eine Stunde regungslos mit dem Hund im Auto bei 30 Grad auf der Autobahn gestanden ist. Ich war weder da wie dort, aber wir können gerne in Berlin beginnen. Und das, was mir halt auffällt, ist, du bist als Turnierveranstalter, wenn du viel Preisgeld auslobst, bei diesem Turnier gebeutelt gewesen in einer Art und Weise, die schon nicht mehr normal ist, wie ich finde. Also Iga Świątek ist gar nicht gekommen zum wiederholten Male, obwohl sie zugesagt hatte, dann sage ich halt nicht zu, in Gottes Namen. So, und dann sagt Rybakina, ich kann leider nicht mehr. Zwei Tage später, Foto von Rybakina in Wimbledon, alles super. Sabalenka nach einem Satz, ich kann nicht mehr, von ihr habe ich noch kein Foto gesehen in Wimbledon, aber gehen wir mal davon aus, alles super. Ange Jabeur hört auf, wird in Wimbledon auch alles super sein. Und wenn du dann der Edwin Weindorfer bist, musst du denken, wo sind die alle angerannt? Ja, weil ja. Das geht ja nicht. Und das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, es ist zum wiederholten Male. Und ja, also die Company vom Edwin, Emotion, hat das Veranstaltertum jetzt auch abgegeben, also wer es ab nächsten Jahr machen wird, das ist noch offen, aber das ist Also, wenn es nicht wichtigere Dinge gäbe, würde ich mich darüber schon ganz grandios aufregen.
Ja, das ist eh schön, dass du es erwähnst, ist aber natürlich auch dem Termin geschuldet. Und dass da natürlich,
Naja, aber ich habe ja noch eine Woche Zeit jetzt. Also wenn es in der
ja.
kommenden Woche wäre, meinetwegen, aber jetzt ist eine ganze Woche noch Zeit. Und der
Ja,
Sinner hat ja auch fertig gespielt, zu dem wir sicherlich noch kommen.
auch das ist richtig, auch das ist richtig, ja. Weißt du Hintergründe, warum die Emotion oder der Edwin da jetzt nicht mehr tätig sind?
Nein, weiß ich nicht. Ich habe gestern die Pressemitteilung gesehen und bekommen und habe das gruß- und wortlos einfach bei Tennisnet auch publiziert. Ich werde ihn in Wimbledon sehen, davon gehe ich aus. Und ja, dann werden wir vielleicht oder auch nicht drüber sprechen.
Du wirst ihn in Mallorca. In Mallorca hättest du ihn gut sehen können, weil da waren, glaube ich, gestern gezählte tuende Haftzuschauer, aber ich will nicht bösartig sein. Dort ist er ja auch zugange, also ja, ich mache mir wenig Sorgen um den Edwin. Aber bleiben wir doch dann in Berlin. Naja, also es war dann doch am Ende. Was sagst du zu dem Ausgang des Turniers?
Naja, es wäre halt natürlich schön gewesen, weil wir diese Geschichte gehabt haben mit Katie Poulter und Alex de Minaur vor einer Woche in Sertogenbosch und Nottingham, wo die beiden gewinnen am gleichen Tag. Und wenn jetzt die Kalinskaya einen von ihren, ich glaube, sechs Matchbällen verwandelt hätte, wäre das auch ganz, ganz witzig gewesen, wenn gleichzeitig Jannik Sinner eine sehr, sehr konzentrierte Leistung geboten hat. Jessica Pegula ziert mittlerweile jedes Turnier als Turniersiegerin eh alles okay. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie im Halbfinale gegen Coco Gauff gewonnen hat. Das nehme ich da sportlich mit. Außer dem Ärger, selbst meinem Ärger, auch wenn ich zahlender Zuschauer gewesen wäre, was ich nicht bin, über diese Rückzüge, Absagen, was man wirklich sagen muss in diesem Jahr, zumindest an den letzten beiden Tagen, schienen die Tribünen voll zu sein und das ist dann, finde ich, auch in Ordnung.
Ja, also ich gratuliere trotzdem der Frau Pekula. Mir ist es ja ähnlich gegangen, aber ich glaube, Coco Gauff auf Gras ist nicht, ist auch in Wimbledon für mich nicht. Naja, von der Auslosung her ist es dann letzte vier, das vielleicht, aber viel mehr sehe ich nicht. Ja, und bei allen anderen tue ich mich auch schwer. Es ist die Chapeur zwar wieder erstarkt, aber wie du sagst, haben die ja alle von der Ambition her dort nicht wirklich viel auch motivationsmäßig zeigen wollen, sage ich jetzt mal. Also schwer, da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen für mich. Budintse war schön, auch Domljanovic schön für die beiden, aber ich glaube, dass mit denen nicht so zu rechnen ist. Dann habe ich ja noch gesehen, irgendwas von Jastremskaja, oder verwechsel ich das jetzt schon
Ja,
wieder?
die ist schon eine, du bist schon eine Woche weiter. Die hat
Ah ja,
gestern in
richtig.
Bad Homburg gegen Mira Andrejewa gewonnen.
Ja, dann genau, das war nämlich, finde ich, ein ganz gutes Match, das habe ich mir angeschaut. Aber auch es wurde dann wieder erinnert, dass die auf Gras immer ganz gut spielt. Auch schön für sie. Also jetzt, ich glaube, den Damen können wir jetzt mit Handkuss entkommen, wenn dir das recht ist, lieber Jens. Es ist aber in meinem Freundeskreis, der klein ist, aber dafür umso feiner, dann doch ein Thema aufgetaucht, das ich sehr interessant finde. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber du wirst du jetzt vielleicht öffentlich auch darüber mit mir Gedanken machen wollen. Diese Grassaison ist ohnehin kurz und das war doch einmal sozusagen das Zentrum des Tennis, wenn man von Wimbledon ausgeht und so weiter. Warum gibt es eigentlich kein Tausender auf Gras?
Weil es halt nur 9 Lizenzen gibt,
Das habe ich auch gesagt.
weil wenn eine 10. Lizenz dazukommt, die, was eh schon so gut wie sicher ist, nach Saudi-Arabien geht, wo dann wohl am Anfang des Jahres ein Tausender stattfinden wird, nämlich als Saisoneröffnung. Und dann können sich die Australier mit ihren Turnieren mehr oder weniger eingraben, weil das kann man dann abstellen. Und
Aber tut's dir leid? Oder ist dir das mehr oder weniger wurscht? Als Tennis-Traditionalist vielleicht.
naja, als Tennis, man hat die Rasensaison ja vor ein paar Jahren jetzt eher vor Wimbledon auf 3 Wochen ausgedehnt. Man wüsste halt nicht wo, ja. Man könnte Queens zum Tausender machen und dann wird Halle aber sagen, seid mal angerannt.
Ja.
Ja, wir wollen auch. Und deshalb sehe ich, also es kann ja nur in Großbritannien sein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo will man es denn sonst machen? Halle wird vielleicht auch gehen, aber selbst in Halle, obwohl die Voraussetzungen da mit dem Dach, leider mit dem unglücklichen Konstrukt, dass man zu bestimmten Tageszeiten, nämlich ich glaube zwischen 15 und 17 Uhr im Fernsehen, relativ wenig sieht, weil der Schatten so reinwandert. Aber Also Halle wär die zweite Möglichkeit, weil die Facilities da sind, aber für 1.000er braucht man dann doch noch einmal mehr. Und dann ist ja, glaube ich, der Wunsch, dass man dann auch gleichzeitig 1.000er für Männer und für Frauen macht. Und ich wüsste nicht, also ich war noch nie im Queen's Club, in Halle war ich schon. 1.000er Männer vielleicht noch unter Anstrengungen vorstellbar, ein kombiniertes 1.000er völlig unmöglich.
Ja. Naja, wenn ich noch kurz, nachdem ich die Frage aufgeworfen habe, ich sehe vieles genauso wie du. Mein erster Gedanke war auch, es gibt halt nur neun. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, für mich am naheliegendsten natürlich Queens. Aber gleichzeitig, wie du sagst, die werden da ein bisschen Bäume aufstellen. Die deutschen Veranstalter, die auch ein Anrecht hätten. Nicht? Und dann noch eine Frage damit im Zusammenhang, das weiß ich gar nicht, ich hätte nachschauen können, aber ich bleibe blauäugig, vielleicht weißt das du. Das ist doch auch unüblich, dass zwei 500er parallel spielen. In diesem Fall auf Gras, nicht? Halle und Queens.
Ja, ist nicht so unüblich. Denke an die Wiener Stadthalle, wo gleichzeitig ja Basel auch als 500er
Hoffe nicht.
ausgetragen wird.
Hoffe nicht.
Nächstes Jahr dann ist Barcelona in der gleichen Woche wie München und München ist eben abgegradet auf ein 500er. Also
Genau.
das kommt schon manchmal vor.
Danke, das siehst du, da bist du besser. Danke für die Nachhilfe. Ich habe dafür eine nicht ganz ernstzunehmende salomonische Lösung. Ich würde zwar 57er machen
Ja,
für die
die Idee gab es ja schon mal.
deutsch-englische Aufteilung.
Damals, als Basel noch die Nase vorn gehabt hat vor Wien, eben weil der
Ja.
Federer dort immer gespielt hat, da haben die ja, weil die offenbar damals zumindest mehr Kohle hatten als Wien, haben die auch herumgelabert, dass sie gerne 57er aufmachen würden. Hat dann nicht stattgefunden. So,
Ja.
Yannick Sinner gewinnt auf
Ja.
Rasen gegen Hubi Hurkacz, auf den ich nach wie vor tippe als Wimbledon-Sieger. Ich glaube, der Hubi, wenn er eine ordentliche Auslosung hat, was wir jetzt natürlich nicht wissen können, hätte in diesem Jahr eine gute Chance, obwohl er in Wimbledon war, schon mal im Halbfinale. Wir erinnern uns, 2021 gegen Federer gewonnen. Das letzte Match von Federer auf der Tour. Aber ich war dann, je länger das Turnier gedauert hat, umso beeindruckter von Jannik Sinner, Andi. Hast du viel von Halle gesehen? Was hast du gesehen?
Ich habe doch einiges gesehen. Ja, ich habe selber eine Woche in Kärnten verbracht, in der ehemaligen Horst-Koch-Akademie, die jetzt Freunde von mir betreiben, habe dort jeden Tag gespielt, war viel schwimmen und habe aber, weil es so heiß war, natürlich im Apartment verbracht und bei Eurosport und unseren lieben Freund und Kollegen Oliver Fasnacht am Werk gehört. Dem möchte ich gratulieren. Der war mit dem Kühnen ein, finde ich, sehr gutes Doppel, ohne andere die Leistung anderer schmälern zu wollen. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und was da auch zum Tragen kam, war eine gute Beobachtung vom Oliver, die mir selber auch immer wieder kam, aber ich hätte sie jetzt nicht heute erwähnt, hätte er es nicht gesagt. Und zwar, wenn wir uns erinnern, ja, wenn wir uns erinnern, wie früher die Rasenplätze ausgesehen haben, überhaupt bei Turnieren, die länger gehen, so war das doch immer so, dass um die T-Linie herum und auch ein bisschen hinein, also mit Zug zum Netz, dort überhaupt kein Gras mehr war, sondern Erde. Und wenn du jetzt schaust, ist das immer ein Meter, wenn nicht noch weiter hinter der Grundlinie so, dass glaubst, da wurde schlecht gegossen, weil da ist jetzt, zum Glück verspringt sie da wenig, aber du weißt, was ich meine, also das ist schon. Das sagt schon viel aus über die Entwicklung des Rasentennis, der natürlich nachgeholfen wurde. Warum? Weil man die Bälle wieder langsamer gemacht hat. Aber das hat mir gefallen, auch als Beobachter ein bisschen. Ja? Hat noch nichts mit Sinner persönlich zu
Nein,
tun.
nein, ist eine interessante Beobachtung. Ist mir nicht so aufgefallen, aber werde ich sofort aufpassen bei den nächsten Turnieren.
Schau mal, und das ist wirklich so, also, dass du, wenn du früher, gut, ich persönlich habe von Zeiten von Smith Nastase, das war so um die 1970er herum, das dann bewusst wahrgenommen, mit der Umstellung von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbe. Und da habe ich das noch so im Kopf, auch in der Borg-Ära und viel länger. Und dann natürlich bei Sampras, es hat immer trotzdem vorne diese abgetreten, aber egal. Jetzt, lieber Freund, nagel ich dich freundschaftlich fest. Letztens bist du mir rausgekommen, weil da ging es dann um den Paris-Sieger, den Prognostizierten. Da hast du dann gewechselt innerhalb der Woche. Aber jetzt hast du schon das zweite Mal gesagt, Hurkacz, ich teile halt das nicht.
Ich sage noch einmal was. Ich habe
Es.
vor Beginn der Saison habe ich gesagt Alcaraz und habe mir
Ja,
dann aber
das stimmt,
gedacht,
das hast du, das stimmt. Ja,
aber
genau.
dann gedacht, okay, der Tsitsipas spielt eigentlich sehr, sehr gut auf Sand. Nur wie ich dann die Auslosung gesehen habe, habe ich natürlich schon gewusst, dass es nicht gewinnen wird, weil er außer Alcaraz wäre vor dem Viertelfinale rausgeflogen. Aber wenn Tsitsipas auf der anderen Seite des Netzes den Alcaraz sieht, dann kriegt er alle Zustände und es sind keine guten Zustände.
Na, dann diskutiere ich gern mit dir offen weiter. Was lässt dich überzeugt sein, dass der gewinnt, wenn er doch immer in knappen Matches, wie auch diesmal, dann nervlich nicht der Stärkere ist?
Ja,
in dem Gegner gescheitert. Und wenn der um einen Wimbledon-Sieg spielt, glaube ich nicht, dass das besser sein würde.
Ja, jein, weil ich finde, dass das knappe Match, das schwierigere Match für ihn, das hat er gewonnen. Das war gegen Zverev, wo er schon eine gewisse Drucksituation gehabt hat. Natürlich waren alle auf der Seite von Zverev und Zverev hat im ganzen Turnier in 4 Matches noch einmal seinen Aufschlag abgegeben. Eben in dem Match gegen Hurkacz im 2. Satz, das fand ich gut und einfach die Art und Weise, wie er spielt. Er steht relativ nah an der Grundlinie, manchmal sogar so mit dem großen Zehen noch erinnern, nimmt die Bälle früh, der Aufschlag ist grandios. Und das ist natürlich auch eine Frage der Konkurrenz. Ich habe Alcaraz gesehen, wie er rausgeflogen ist im Queen's Club. Ja, das war, da hat er so viele Fehler gemacht, das war ganz, ganz komisch. Sind er natürlich gut und da ist natürlich die Magie von Darren Cahill. Das ist die Frage, wie magisch wird Darren dann auch dort wieder auftrumpfen?
Mhm. Schwierig. Mich hat Sinner spielerisch nicht unbedingt so überzeugt. Es war immer top, wenn es wichtig war. Das, finde ich, hat ihn ausgezeichnet. Und auch dieser Glaube an sich selbst natürlich, klar, ja, den er da jetzt mitgenommen hat. Also das ist für mich einmal so ein bisschen ein kleiner Vergleich, wo ich glaube, dass der halt, vielleicht ist es ja wieder könnte durchaus wieder ein Wimbledon-Endspiel sein, dieses Aufeinandertreffen. Und ich bin ja nicht weit weg von dir, ich sage nur, für mich ist Zverev bei aller Liebe halt auf Rasen kein Titelanwärter für Wimbledon. Auf Rasen ist blöd, wenn ich dazu sage, weil das findet halt dort statt, klarerweise. Nicht so wie das US Open, wo dreimal im Laufe der Geschichte der Belag gewechselt wurde von Rasen auf grünen Sand und dann Hardcourt. Aber egal, also das wollte ich nur noch dazu bemerkt haben, aber dein Tipp in Gottes Ohr, ich bleibe bei Sinner, also mir fällt kein anderer ein für Wimbledon, vielleicht, wer weiß, würde mich auch freuen, wenn es eine Überraschung ist, Alcaraz in der Form für mich gar nicht, ich glaube nicht, dass sich der noch wesentlich da fängt, aber das sind nur meine bescheidenen Eindrücke.
Naja, jetzt überlegen wir mal, dass der Alcaraz ja ohne Matchpraxis, nämlich komplett ohne Matchpraxis, nach Paris gekommen ist eigentlich, und sich dort halt einfach reingewurschtelt hat. Auch da wird's die Auslosung dann machen, wenn er in der ersten Runde eben nicht gegen Milos Raonic spielt, weil der keine Wildcard bekommen hat und dann gesagt hat, also Quali spiele ich nicht, da könnt's mir gern haben. Aber es gibt ja auch andere unangenehme Gegner in den frühen
das
Runden.
Eben. Ich wollte da, entschuldige Jens, ich wollte da noch dazu jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass er ja eigentlich ein Pech gehabt hat von der Auslosung her. Warum? Weil er auf den Draper kam, der jetzt Britain's Number One ist und den anderen Linkshändler, wie es immer so schön heißt, den Norrie, überrundet hat, inzwischen in der Weltrangliste. Und dass der auf Rasen aber sehr, sehr gefährlich spielen kann. Das war für mich fast so ein Effekt wie Shelton aus der Asche, der jetzt auf einmal wieder in der Asche zu versinken droht, aus Gründen, die ich nicht weiß. Vielleicht ist er ja bedient.
Ja, oder er ist ein bisschen ausgekundschaftet. Hat sich vielleicht ein kleines bisschen spielerisch auserzählt. Vielleicht weiß man mittlerweile, ich weiß es nicht. Ich könnte es auch gar nicht umsetzen, aber vielleicht hat man sich den nochmal anschauen müssen, ein halbes Jahr. Und man weiß jetzt, wie man gegen ihn spielt. Mhm. Das ist meine Theorie. Ich glaube, gesund ist er schon. Jetzt spielt er auch auf Mallorca in dieser Woche. Müssen wir mal schauen, wie ernst er das nimmt. Mhm. Da haben wir im letzten Jahr...
Entschuldige Jens, ja, noch eine kleine Bemerkung. Eine gewisse Freudlosigkeit, weil uns das oft schon... Ist klar, wenn man dann ins Verlieren gerät. Aber diese, der war doch auch so ein sprühender Sympath, wo's das Gefühl gehabt hast, der macht alles Spaß. Egal, ob er gewinnt oder verliert. Also bis zu seinem Höhepunkt unter Anführungszeichen, der ja schon wirklich sehr, sehr gut war. Und jetzt habe ich einen Gegenteiligen, jetzt habe ich so ein bisschen eine Zizipas, wie sagt man, Angepisstheit geortet bei ihm.
Ja, also letztes Jahr war es schon so, der kommt dann in Australien ins Viertelfinale, was glaube ich, danach hat er herzlich wenig gewonnen und kommt dann bei den US Open ins Halbfinale und gewinnt danach Tokio. So ein bisschen ein paar Wochen später. Tokio sind 500 Punkte, US Open Halbfinale sind 720 Punkte. Damit hast du ja schon mal einen Grundstock und Viertelfinale, Australian Open waren 360 Punkte. So, damit hast du ja schon mal nicht ganz, aber knapp 2000 Punkte. Da lässt sich natürlich lässt sich verschmerzen, dass er in Estoril vom Dominik 1 und 3 bekommen hat oder 3 und 1. Also er hat auch letztes Jahr Phasen gehabt, wo er nicht gut gespielt hat, aber ich gebe dir recht. Also irgendwie so der große Spaß, irgendwie scheint das Ganze ernsthafter geworden zu sein. Was ja nicht immer schlecht sein muss, aber irgendwie tut es ihm vielleicht doch nicht ganz super gut.
Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Wir einigen uns darauf. Ein bisschen durchschaut worden, ein bisschen vielleicht auch schon jetzt ja, von dieser Begeisterung des Vorstoßes gebremst und im Verlieren ist er auch. Also, es ist, wie es ist.
Ja, darauf können wir uns einigen. Wollen wir gleich zum, ja, wollen wir gleich zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin der Woche kommen?
Ja, wenn du nicht Pausen
Na,
einläutest.
heute machen wir ohne Pause. Heute machen wir ohne Pause
Okay.
durch.
Okay, du verzichtest auf deine Jingles. Ja, naja, das können wir natürlich gern machen. Also, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Schauen wir mal noch kurz um die Aktualität nicht, die dann keine mehr ist, wenn es auf Sendung ist, womöglich. Aber es war Satz beide beim Ofi in Mallorca. Das ist doch ganz schön, weil der Gegner ist
Ja.
ein Einheimer, wie man
Ja,
so
ein
schön.
Einheimer, aber kein ausgewiesener Rasenspezialist. Jetzt steht es 4-3 mit Aufschlag im dritten Satz. Ofner gegen Jaume Munar, aber keiner der beiden eignet sich zum Mitarbeiter der Woche.
Na, Tipp, Mofis gegen Team oder umgekehrt? Oder so
Naja,
wollen wir das nicht mehr tippen?
na, das tippt man nicht mehr. Aber
Okay,
du hast ja
das tippen
nichts
wir nicht.
gelegt.
Gut, ja, also ich wollte doch, nachdem wir uns jetzt zwar wieder gegenseitig ein bisschen in bessere Stimmung versetzt haben, aber ich wollte dem Axel Mitterer Ciao sagen und Mitarbeiter der Woche nicht, aber ich wollte das in dem Zusammenhang noch einmal erwähnen. Und ich nehme einen engeren Landsmann von ihm, den sicher niemand auf der Rechnung hat. Warum? Weil er auch ein Tiroler ist, weil er noch ziemlich jung ist, ich glaube 23, und weil er jetzt ein Double gewonnen hat. Es ist nur 25.000, aber für ihn ist es doch ein guter Schritt. Ein Schützling des Hakan Dalbo und der heißt Sandro Kopp. Das ist mein überraschender Mitarbeiter der Woche.
Das haut uns alle um. Ich nehme dann doch Tommy Paul, weil Tommy Paul irgendwie ein.
Bis jetzt noch nicht erwähnt wurde.
Naja, und weil er echt ein lässiges Tennis spielt, finde ich. Also, es ist Gantlinger, passt auf den, die Beschreibung wie die Faust aufs Auge. Der zieht mit der Vorhand durch, der hat eine ganz geschmeidige Aufschlagbewegung, finde ich. Die Rückhand. Übrigens, Sebastian Korda hat mir auch gut gefallen in der Woche. Also, wie wenig Zeit der Korda braucht, um mit seiner Rückhand auf Rasen den Ball wieder ins Spiel, gut ins Spiel zurückzubringen. Das ist erstaunlich. Aber ich nehme Tommy Paul, das passt mal ganz gut.
Sehr schön.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.